Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Beleidigungen, Schläge, Tritte. Im Amateurfußball passiert sowas viel zu oft.
Statt mit Bier und Bratwurst enden nämlich jedes Jahr hunderte Spiele mit Blut und Blaulicht.
Wir wollen wissen, was geht eigentlich ab im deutschen Amateurfußball? Warum ticken auf dem Platz immer wieder Leute aus?
Ich bin Yusuf Mirsad.
Ich bin Hubertus Koch.
Und wir sind die Hosts vom Podcast Spielerbruch. Alle 4 Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Der Xi'an Grand Prix in China läuft auf Hochtouren. Wir kennen die Teilnehmer des Achtelfinals. Gestern sind ein paar weitere Favoriten gescheitert, aber auch ein paar, die sich hier so langsam in den erweiterten Favoritenkreis spielen. Wer das genau ist, darüber werden wir heute sprechen, hier bei Total Clearance. Und das tun wir heute zusammen wieder Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Guten Morgen, Kati.
Guten Morgen, Christian. Wir nehmen ein bisschen früher auf als sonst, dann machst du direkt bemerkbar. Ich hatte einen schönen Snookertag gestern, weil ich fand, es war ein erfrischend normaler Snookertag, oder? Wenig Schlagzeilen, wenig Maximum Breaks, einfach normale, grundsolide Matches, mal ein Kantersieg dabei, mal Entscheidungsframes, sogar einige Entscheidungsframes, die wir da gesehen haben. Leute haben ihren Lauf ausgebaut, andere haben ihn wieder im Keim ersticken lassen eigentlich. Es ist ein schöner, normaler Tag, über den wir hier berichten können.
Kurios, dass du das sagst, weil mit dem Lauf ausgebaut, weil eigentlich wollte ich jetzt sagen, dass im Prinzip ja alle Spiele, über die wir gestern gesprochen haben, Si Jiahui, Mark Davis, Stan Moody, Matthew Stevens, also so alle, die gestern für Überraschungen gesorgt haben, oder vorgestern vielmehr, sind da eigentlich gestern ausgeschieden. Also, wer hat denn seinen Lauf ausgenutzt?
Ich wollte gerade sagen, da haben wir unterschiedliche Matches geguckt oder unterschiedliche Spieler beobachtet. Weil, ja stimmt, du sagst, CJ Hui ist ausgeschieden, aber ganz ehrlich, also Nummer 14 hier auf der Liste, weiß ich nicht. Für mich vielmehr der Typ mit dem Lauf Daniel Wells oder mit 3 Centuries in Folge da sein Match gewonnen davor und jetzt gegen CJ Hui gewonnen. Also da gucke ich eher drauf. Robert Milkins, ja, also das sind die Läufe, die mich interessieren. Hegu Qiang, dass jetzt der Matthew Stevens so Matthew Stevens Sachen macht, ja, also ich meine, das hat mich wieder erinnert, warum ich nie ein Fan von ihm war, ganz ehrlich, dass er so ein tolles Match gewinnt und dann gegen Liu Haoqian ausscheidet im Entscheidungsframe. Alter. Also wir haben unterschiedliche Matches gesehen, Christian, oder unterschiedliche Spieler im selben Match beobachtet.
Ja, also es ist schon kurios, man kann es halt so oder so sehen. Auf jeden Fall finde ich, dass der Xi'an Grand Prix jetzt auch schon wieder auf sehr interessantes Line-Up so auf die finalen Runden zusteuert. Matthew Stevens hattest du jetzt angesprochen, dann lass uns mal mit dem auch gleich anfangen. Der hat nämlich gegen Liu Haoqian 4-5 verloren, wie du schon gesagt hast, im Decider. Liu Haoqian hat 4-1 geführt und Matthew Stevens hat sich dann ja zurückgekämpft, was eigentlich normalerweise ja nicht so Matthew Stevens-mäßig ist, und hat dann den Entscheidungsframe verloren. Also eigentlich einen Entscheidungsframe verlieren, das kann Matthew Stevens ja, aber zuvor gegen Judd Trump hat das ja geschafft. Also was war da los?
Ja, ich meine, das war ein relativ normaler Entscheidungsframe, oder? Chancen für beide. Und dann Liu Haoqian war halt der, der einmal ein vernünftiges Break gespielt hat und dann hat er den Frame halt dominiert. Klar, also das kann auch mal passieren, dass man so einen Entscheidungsframe verliert. Das darf man jetzt auch nicht zu hoch hängen. Aber es ist halt, ich finde es in der Gesamtschau so ein bisschen nervig, oder? Matthew Stevens, dann macht er jetzt auch hier wieder irgendwie die Arbeit und macht das 95er Break und das 71er Break und holt das alles wieder auf, obwohl es schon eigentlich fast aussichtslos aussah. Und ja, dann im Entscheidungsframe läuft es halt wieder nicht. Also das war so ein bisschen der typische Matthew Stevens und wir hatten halt auf eine untypische Woche ein bisschen gehofft, oder?
Bei Matthew Stevens ist das vielleicht immer ein ganz guter Wunsch, ja, auf eine untypische Woche zu hoffen. Auf jeden Fall hat er seinen Sieg gegen Judd Trump nicht ausnutzen können. Es war gestern Nachmittag, dieses 5-4 war so ein bisschen Teil des Decider-Marathons am gestrigen Nachmittag oder Abend in China. Parallel nämlich quasi alle Matches über die volle Distanz gelaufen. 5 Decider da, die innerhalb von so 1,5 Stunden entschieden wurden. Liu Haoqian 5-4 gegen Matthew Stevens, Gary Wilson 5-4 gegen Mateusz Baranowski, Oliver Lyons 5-4 gegen Elliot Slesser, Robert Milkins 5-4 gegen Jimmy Robertson, Sean Murphy 5-4 gegen Wuiza. Also für spannungsarme, für spannende Unterhaltung wurde da gestern gesorgt.
Oh, absolut. Also ich habe auch gerne reingeguckt bei Sean Murphy gegen Wuiza. Und ich dachte erst so, ja, Wuiza, es geht wieder aufwärts, es geht wieder aufwärts. Wie er auch da mithalten konnte, hat den ersten richtigen Break-Akzent gesetzt im zweiten Frame mit der 71. Dann kam Sean Murphy mit der 140, aber Wuiza hat sich nicht entmutigen lassen mit der 136. Direkt nachgelegt, noch eine 78 hinterher, um dem Sean Murphy mal zu zeigen, dass er wirklich auch wieder jemand ist, mit dem man rechnen muss. Ja, und dann kam so eine Sean Murphy-Phase, eine 2 Frames ohne Punkt für Wuiza mit einer 94 und 138. Und dann dachte ich mir so, okay, oh, das sieht nicht gut aus. Aber er hat dann eben die 87 ausgepackt. Das war, ich meine, das war wirklich ein tolles Match. Also das, Sean Murphy kann man mögen oder auch nicht mögen, oder man kann ihn auch nervig finden. Aber er schafft es doch oft, so recht glamouröse Matches auch heraufzubeschwören, wo die Breaks dann auf beiden Seiten fliegen. Also das muss man eben schon lassen. Und Wuiza hat es eben geschafft, dann auch mit einem hohen Break diesen Entscheidungsframe zu erzwingen. Aber Sean Murphy hat sich den geholt mit einer 78. Ja, auch da kein Punkt für Wuiza. Insgesamt 4 Frames, in denen er keinen Punkt geholt hat. Da zeigt sich einfach auch die Form von Sean Murphy in dieser Woche. Ja, da scheint jemand Ambitionen zu haben. Ja, und Wuiza, schade, jetzt wieder nicht so viel draus gemacht. Aber wer viel draus gemacht hat, über den will ich auch unbedingt sprechen. Robert Milkins. Wir haben uns gestern schon sehr über ihn gefreut, ne? Christian, wir haben uns sehr gefreut, haben aber gleichzeitig mal wieder auf seine Crucible-Performances, seine traumatisierenden für die Fans angespielt. Und jetzt gestern hat er sich das zu Herzen genommen, ist auch großer Fan von unserem Podcast und hat sich gedacht, nee, ich zeig denen jetzt mal, dass ich eben auch so glamouröses Sean Murphy Snooker spielen kann. Und hat einfach gegen Jimmy Robertson gewonnen, zwar im Entscheidungsframe nur. Und Jimmy Robertson hatte mit einer 130 auch angefangen und sich danach aber mehr so die Punkte zusammengekloppt. Robert Milkins hingegen spielte absolut fantastisch. Der hat 4 Century Breaks gespielt. Das siehst du normalerweise in einer Saison von dem Mann. Ja, 4 Century Breaks in einem Match. 127, 113, 121, 129. Also das Einzige, was der sich eigentlich vorwerfen muss, ist, dass es bis in den Entscheidungsframe ging. Ja, also fantastisches Feuerwerk-Snooker von Robert Milkins. Das kann man sich im Kalender anstreichen. Das wird so schnell nicht wiedergeben. Freut mich so sehr, dass er diesen Lauf hier weiter ausbaut. Und vielleicht geht ja noch mehr. Das wäre doch schön. Wobei er jetzt gegen Daniel Wells spielt. Das ist ja das absolute Sympathieduell. Da will ich ja, dass beide gewinnen. Das wird wieder schwer.
Zumal Daniel Wells ja in ähnliche Kategorien vorstößt, gerade was so Centuries-Spielen angeht. Ne? Also gut, dass der weitergemacht hat mit Snooker und nicht auf Ronnie O'Sullivan gehört hat.
Oh ja.
Robert Milkins auf jeden Fall. 14.000 Pfund hat er jetzt schon sicher fürs Achtelfinale. Auch das unfassbar wichtig. Also er hat sich eine gute Woche ausgesucht tatsächlich, um zu Form zu kommen. Es gibt ja viel Preisgeld und wer weiß, wenn er jetzt Viertelfinale, Halbfinale macht, dann ist das Thema Tourkarte vielleicht auch erstmal ad acta, denn das ist ja tatsächlich zum Saisonende eventuell ein Thema für Robert Milkins. Ansonsten gestern Nachmittag noch 2 klare Siege für Mark Williams und Barry Hawkins, jeweils 5-2 gegen Zhu Yulong und Tapcha Onu. Also Zhu Yulong, naja, über den wir vorletzte Woche ja wieder geredet. Finale erreicht, tolle Leistung, jetzt wieder relativ früh ausgeschieden. Tapcha Onu, da kann ich im Prinzip als Fan ja auch in die gleiche Kerbe schlagen. Das war mal wieder so ein Tapchaya und nun Auftritt eher von ihm gegen Barry Hawkins. Lass uns über Ronnie O'Sullivan sprechen, denn der, meine Güte, mischt die Snookerwelt ja so ein bisschen auf diese Woche wieder. 15-1 seine Frame-Bilanz in Jian. Gestern Stephen Maguire wirklich keinerlei Chance gelassen. Also da war ja quasi die Tischzeit 98% Ronnie O'Sullivan, 2% Stephen Maguire. Also der spielt schon unfassbar gut diese Woche. Also ich habe das Gefühl, so langsam kommt bei Ronnie O'Sullivan dieses, ich lasse mal ein bisschen was aus, dann komme ich wieder zurück. Kommt bei ihm jetzt so formtechnisch dann auch doch wieder ein bisschen besser an?
Ja, also das war ein begeisterndes Match gestern. Wobei ich, wenn ich jetzt auf die Break-Höhen gucke, Da ist halt doch auch ein bisschen Ronny-Aura dabei mittlerweile, oder? Weil es war nur ein Century Break, da hat der Robert Milkins 3 mehr gespielt, ne? Also, das ist einfach der Ronnie O'Sullivan, der lässt so ein 70er oder so ein 63er Break meinetwegen, lässt ja schon auch nochmal irgendwie gleich einen Ticken höher aussehen, weil er auch einfach das Match so dominiert hat. Du hast das gesagt, ich meine, Stephen Maguire hat in dem gesamten Match zusammengenommen nicht genug Punkte geholt, um einen Frame zu gewinnen. Außer vielleicht gegen Peter Lyons. Das kann schon mal vorkommen. Aber generell, das waren 25 Punkte im gesamten Match für Stephen Maguire. Das zeigt einem schon alles. Ja? Ronnie O'Sullivan hat den komplett aus dem Spiel genommen. Deswegen ist das Spiel auch wirklich schnell zusammengefasst, weil es hat halt nur einer gespielt. Und der hat, wie gesagt, nicht schlecht gespielt. Aber auch irgendwie, also die 134 am Anfang war schon wirklich das höchste Break. Und halt nur ein Century Break. Also das ist halt auch nicht mehr der Standard, den wir auf der Tour erwarten mittlerweile. Und da kann der Ronnie O'Sullivan halt durch seine Aura noch so ein bisschen drüber hinweg trösten. Aber lange wird das nicht gut gehen. Ja? Da müssen schon mal wieder 2-3 Maximums an einem Tag fallen. Das hat er jetzt auch einen Monat oder 2 Monate nicht mehr gezeigt. Ich mache mir da schon auch ein bisschen Sorgen um Ronnie O'Sullivan.
Okay, also wer sich Sorgen macht um Ronnie O'Sullivan bei den Leistungen, die er jetzt diese Woche auf den Tisch bringt, schon interessant. Nächster Gegner für ihn wird Jack Jones sein. 5-3 hat der gewonnen gegen David Lilly. Ansonsten gestern in der Morgensession gab es ein paar hochinteressante Matches, über die wir reden können. Zum Beispiel, du hast ja vorhin schon angesprochen, Hego Kyung, den du geguckt hast. 5-4 gegen Neil Robertson hat der gewonnen. Und ich muss sagen, das sah mir zwischenzeitlich wieder so nach so einem typischen Match von Neil Robertson aus. Nach dem Motto, für die hohen Breaks ist der gute Neil zuständig, aber wenn es dann mal so ein bisschen kämpferischer wird, dann haben da die anderen Spieler deutlich mehr Chancen. Weil wenn man sich so die Breaks von Higuo Kyung anguckt, eigentlich hätten selbst die höheren nicht unbedingt immer für einen Frame-Gewinn gereicht.
Ja, ganz genau. Also höchstes Break, 57. Gewinnt gegen die Robertson. Fantastisch, im Entscheidungsframe. Das ist ein Traum. Also ich mag diese Statistik. Also ich mag Neil Robertson sehr gerne. Aber trotzdem freut mich manchmal, wenn ich diese Scoresheets von Neil Robertson sehe und der hat 2 Centuries gespielt, auch weniger als Robert Milkins, möchte ich nochmal betonen. Auch weniger als Daniel Wells in der Runde zuvor. Und trotzdem verliert er das Match gegen jemanden mit einem 57er höchsten Break, was irgendwie in Heilbronn beim Snooker-Marathon ein Ausrufezeichen ist, aber halt eigentlich nicht auf der Main-Tour. Ich find's cool. Der hat den Neil Robertson so an sich abprallen lassen und das schaffen nicht viele und ich find das bewundernswert. Ja, weil der Neil Robertson, der kommt hier und holt sich ja auch den ersten Frame nicht, obwohl er eine 64 gespielt hat. Wie gesagt, direkt, der Neil Robertson ist in Frame 1 schon gegen so eine Betonwand gelaufen. Und das mag der ja gar nicht. Und das hat man auch gemerkt. Und dann, ja, dann fehlt ihm einfach das Mittel, ne? Frame 3 ging bis aufs Blut, ja? Frame, die anderen Frames auch schon, Neil Robertson teilweise mit mehr als 40 Punkten, mit 50 Punkten. Und es hat alles nicht gereicht, weil es Hego Kyung einfach nicht interessiert hat. Der Mann hat einfach das Snooker-Regelheft vor den Augen gehabt, du musst am Schluss mehr Punkte haben als der Gegner und fertig. Ja, also ich fand das toll, ich fand das beeindruckend.
Hego Kyung fand es, glaube ich, auch toll, hat er zumindest auch gewonnen und damit eine sehr gute Woche wieder für ihn. Also der mischt so langsam auch in den Rankings weiter oben mit. Gary Wilson wird sein heutiger Gegner im Achtelfinale sein. Ansonsten gestern Nachmittag, Danny Wells haben wir schon angesprochen, 5-3 gewonnen gegen CJ Hui. Jack Jones 5-3 gegen David Lilly. Ding Junhui, gleiches Ergebnis, 5-3 gegen Louis Heathcote. Karen Wilson 5-2 gegen Yuan Sijun. Und dann haben wir noch 3 Matches, über die wir kurz sprechen können. Das ist zum einen Aaron Hill. Der hat 5-1 gewonnen gegen Mark Davis. Das wäre jetzt nicht so die Riesennachricht, vor allem nicht bei der absolut starken Form, die Aaron Hill im Moment hat. Aber Mark Davis hat in der Runde zuvor ja Mark Selby geschlagen. Also da war dann gestern so ein bisschen die Luft raus.
Ja, und das finde ich halt so unnötig. Ja, von Mark Davis, von Matthew Stevens, das sind die Leute, die schlagen die Top-Favoriten und dann machen sie nix in der Runde danach. Also ich meine, da wird doch der Mark Selby auch im Flugzeug gesessen haben und gedacht haben, ey komm, dafür hast du mich jetzt geschlagen, dafür, dass du hier so untergehst gegen den Aaron Hill. Also das ist doch irgendwie für alle Beteiligten auch ein bisschen nervig, wenn man das in der Runde danach so gar nicht mehr auf den Tisch bringt. Gut, Matthew Stevens hat es bis in den Entscheidungsframe geschafft. Aber Mark Davis hier, da kam einfach nichts. Wo waren denn die Breaks, die er dem Mark Selby noch um die Ohren gehauen hat? Ja, nur Aaron Hill hat hier vernünftige Breaks gespielt. Nur 2 Century Breaks, sehe ich das richtig? Das ist für seine Verhältnisse und kein Maximum Break. Nee, also fantastisch, was Aaron Hill im Moment spielt. Das ist doch so schön, dass auch, dass er so am Start ist jetzt und sich so auch reingefunden hat. Es war auch jemand, wo wir gedacht haben, okay, Riesentalent, da kam dann aber nicht so richtig was, müssen wir den jetzt ad acta legen? Und nein, müssen wir nicht. Ne? Das ist jetzt jemand, der gebraucht hat und jetzt seine Rolle irgendwo gefunden hat in dem Ganzen. Und auch so schön, dass jemand aus Irland jetzt hier so fantastisch Snooker spielt. Nur Mark Davis hat wirklich nicht fantastisch gespielt gestern. Ja, naja, Aaron Hill, weiter geht's.
Weiter geht's für Aaron Hill, der ja schon ein Viertelfinale erreicht hat bei den English Open in dieser Saison und ansonsten wirklich, also unfassbar konstant unterwegs ist. Konstanz ist ja auch so ein wichtiges Thema, gerade für die Youngster-Spieler. Und da waren gestern dann 2 im Einsatz, die deren Erfahrung für den gestrigen Tag nicht unterschiedlicher hätte sein können. Während Stan Moody gegen Stuart Bingham heftigst auf die Mütze bekam, bekam auf einem Paralleltisch Noppon seinen Kampf von einem anderen Youngster, nämlich von Liam Pullen, ebenfalls heftigst auf die Mütze. Ich fand das sehr interessant gestern zu sehen, die beiden da so parallel in sehr unterschiedlichen Matches beteiligt zu sehen. Und eigentlich hatte ich eher erwartet, dass es den Moody dann der ist, der sich durchsetzt. Aber Liam Pullen war es dann.
Ja, tatsächlich. Ich meine, Stuart Bingham scheint wirklich immer noch Snooker zu spielen und hat den Stan Moody nach Hause geschickt. Er hat eine 104 gespielt und eine 72, aber irgendwie war das auch so ein bisschen das Match, wo Stan Moody nicht richtig in die Gänge gekommen ist, oder? Und Stuart Bingham, ja, hat sich dann mit seiner Erfahrung einen knappen zweiten Frame auch noch geholt und dann, ja, Punkte zusammengeklaubt. Das ist schon beeindruckend, was Stuart Bingham hier spielt, aber irgendwie war es auch eine vergebene Chance für Stan Moody, würde ich behaupten. Liam Pullen dagegen ganz anders, gegen uns Noppon. Meine Güte, Noppon Senkam, also nach wie vor ein Spieler, den ich nicht verstehe. Also ich kann weder einschätzen, wann er gut spielt, noch warum. Und warum er da steht in der Weltrangliste, wo er steht. Also gefühlt müsste er gleichzeitig höher und niedriger platziert sein, als es tatsächlich ist. Es ist ein Faszinosum, dieser Typ. Ich bin Fan, schon deswegen. Aber hier gestern, da konnte man kein Fan von sein, von dem Auftritt. Auch wieder so ein Kandidat für nicht genug Punkte im gesamten Match gesammelt, um einen Frame zu gewinnen. Ja, was will man machen? Also sogar noch weniger Punkte als Stephen Maguire gegen Ronnie O'Sullivan. Das muss man erstmal schaffen. Also ein schöner Negativrekord für Noppon, aber vor allem ein schöner Positivrekord für Liam Pullen, der mit einem Century Break angefangen hat, eine 103. Wir sind ein bisschen weg vom Century im letzten Frame. Wir sind jetzt hin zum Century im ersten Frame diese Saison, glaube ich. 103, 83, 96, 101, 77 und Noppon Seinkamp hatte keine Chance. Schön, Liam Pullen. Ja, also ist doch herrlich, wie bunt die Snookertour ist. Wir haben es in den Finals gesehen mit den ganzen unterschiedlichen Spielern, die da am Start sind oder waren bisher in der Saison. Wir sehen es aber auch in den normalen Runden, sage ich mal. In Runden, wo noch Leute wie David Lilly dabei sind, wo ich mich frage, wie geht das in Runde 3? Hatte der nur Walkovers, aber es scheint zu funktionieren. Und das ist doch schön, dass wir es durchs Turnier hindurch sehen, dass es nicht mehr nur so die eine Überraschung gibt, sondern regelmäßig Leute, die einen Lauf haben. Unter anderem jetzt auch mal wieder Stuart Bingham.
Genau, und der wird jetzt auch spielen wieder am Nachmittag heute. Stuart Bingham gegen Liu Haotian, unter anderem parallel dazu dann Barry Hawkins gegen Mark Williams, das aus der unteren Draw-Hälfte, die relativ weit geöffnet wurde jetzt, spätestens gestern. Denn gerade während wir sprechen, spielen bereits Liam Pullen gegen Aaron Hill und Daniel Wells gegen Robert Milkins. Einer von den Vieren wird ins Halbfinale einziehen. Und parallel spielen jetzt auch schon bereits aus der oberen Draw-Hälfte Gary Wilson gegen Higo Qiang und natürlich absolutes Top-Match Kyron Wilson gegen Sean Murphy. Heute Nachmittag gibt es dann aus der oberen Draw-Hälfte noch Oliver Lyons gegen Ding Junhui und Ronnie O'Sullivan gegen Jack Jones. Also ich glaube, es ist nicht ganz so abwegig, dass wir unter Umständen wieder 2 neue Finalisten erleben. Also ich meine, wenn ich jetzt da gucke, wen haben wir da in der oberen Draw-Hälfte? Kyron Wilson, Sean Murphy, die haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Und in der unteren Draw-Hälfte Mark Williams, ja. Ansonsten, also es ist sehr kurios und sehr offen, unfassbar offen diese Saison irgendwie bisher.
Das macht richtig viel Spaß, macht mir aber auch Sorgen für Tom Ford und seinen Champion of Champions Platz. Ich bin gespannt, was das Wochenende noch bringen wird, aber wir werden euch auf dem Laufenden halten.
Das tun wir auf jeden Fall hier bei Total Clemens. Das war's von uns zum Xi'an Grand Prix, heute die 8. Finals und wir hören uns demnächst wieder mit dem weiteren, mit den weiteren Zusammenfassungen dieses tollen Turniers in China.
Beleidigungen, Schläge, Tritte. Im Amateurfußball passiert sowas viel zu oft.
Statt mit Bier und Bratwurst enden nämlich jedes Jahr hunderte Spiele mit Blut und Blaulicht.
Wir wollen wissen, was geht eigentlich ab im deutschen Amateurfußball? Warum ticken auf dem Platz immer wieder Leute aus?
Ich bin Yusuf Mirsad.
Ich bin Hubertus Koch.
Und wir sind die Hosts vom Podcast Spielerpro. Alle 4 Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.